Willkommen zum Klabautercast, Folge 19. Heute mit X-Andy über Medienpolitik.
Hallo, hier ist wieder der Klabautercast und nach langer Zeit mal wieder aus unserem schönen Studio bei Christopher in Oberfranken und mit einem neuen Gast, nämlich X-Andy.
Ja.
Hallo.
Ja, hallo Maha.
Ja, wir sprechen heute über Medienpolitik und zwar aus aktuellem Anlass, denn gerade ist ja wieder die Diskussion aufgeflammt über das sogenannte Verweildauerkonzept. Ja, was ist das eigentlich?
Ja, das ist eben, dass eben die von den öffentlich-rechtlichen erzeugten Inhalte, die man eben online abrufen kann, zum Beispiel diese ZDF-Mediathek und eben auch die anderen Online-Angebote, dass die eben nur noch eine gewisse Zeit online verfügbar sind und danach gelöscht werden.
Wie lange?
Ich glaube, 2 Wochen oder so ist das.
Ja, ich glaube, genau, zwei Wochen müssen und die ich neue Regelung bestimmte sein. Inhalte dürfen sogar nur 7 Tage online sein.
Ja, aber das allgemein, glaube ich, 2 Wochen eben auf Druck eben der kommerziellen Medien.
Genau, und das ist festgelegt worden im Rundfunkstaatsvertrag. Und jetzt wird es virulent, weil gerade in der letzten Woche der Westdeutsche Rundfunk verkündet hat, dass sie jetzt das umsetzen müssen und ab Juni eben sehr viel löschen. Und sie haben auch gleich schon angefangen, dass eben dann viele Leute die Fehlermeldung 401 finden werden, wenn sie auf irgendwas klicken, was anderswo verlinkt ist. Und das ist natürlich schlimm. Also ich habe mich darüber dann wieder erneut geärgert, obwohl ich das natürlich wusste und viele andere auch. Und deshalb ist das vielleicht ein Anlass, bei uns mal darüber zu sprechen. Ja, also Inhalte im Internet müssen gelöscht werden. Eigentlich doch seltsam. Eigentlich müssten die doch nicht gelöscht werden, denn ich meine.
Ja, ich meine, sie sind ja finanziert eben von der Rundfunk-GmbH, eben der GEZ. Und ja, also sie sind ja schon finanziert und sie danach eben wieder zu löschen, obwohl man ja dafür schon bezahlt hat, ist natürlich schon etwas suspekt. Ich meine, was sich jetzt vorstellt, in einem Online-Musikanbieter-Shop, iTunes oder so, würden die Lieder nach 14 Tagen wieder gelöscht werden.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie gekauft sind.
Das eben, ist ja, meine ich ja. Ich meine, sie sind ja bezahlt, also sind sie ja gekauft. Ja. Und wenn jetzt in iTunes zum Beispiel nach 14 Tagen das Lied wieder weg ist, das wäre natürlich,
genau,
da würden ihnen die Leute aufs Dach steigen. Und hier ist es natürlich ja im Grunde genau dasselbe, bloß dass es halt kein Online-Shop ist, sondern eben die GEZ, aber.
Ja, naja gut, also die Rundfunkteilnehmer haben halt Gebühren bezahlt über die GEZ, auf die kommen wir dann auch noch. Aber erstmal ist sie ja jetzt hier nicht wichtig. Also Gebühren sind irgendwie bezahlt worden und damit haben wir die Inhalte bezahlt und plötzlich sind diese Inhalte weg. Und das ist natürlich ärgerlich, also wenn man die bezahlt hat. Auf der anderen Seite, ich meine, oder sagen wir mal so, welches Argument gibt es denn für das Löschen? Also irgendjemand hat sich das doch ausgedacht.
Ja, natürlich, ich meine, ja, vor allem durch das Internet kann man sagen, sind ja die alten Medien, also Zeitungen, Fernsehen, ja unter Druck geraten, weil natürlich die Einnahmen durch Werbung und so abnehmen. Und ja, wird durch nach Schuldigen gesucht und das sind natürlich aus Sicht der Medien auch die öffentlich-rechtlichen Sender eben, weil dadurch natürlich die Inhalte kostenlos sind und dann die Leute eben, ja, zum Beispiel eben im ZDF sich die Sachen anschauen, online noch einmal, anstatt jetzt dann auf kommerzielle Angebote zurückzugreifen.
Ja gut, also dass der Anlass ist, dass eben da eine Konkurrenzsituation besteht und die anderen klassischen privaten Medien eben das nicht so gut finden, dass da Sachen im Internet stehen und die sagen, und das ist eben eine Frage, die man jetzt vielleicht auch diskutieren kann, die anderen sagen halt, ja, die Rundfunkgebühr ist dafür, dass die Rundfunk und Fernsehen machen und nicht Internetauftritte.
Ja, natürlich gibt es auch in der Partei Stimmen, die sagen, Rundfunk und Fernsehen sind ja veraltet im Grunde. Und es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, GEZ ist braucht man nicht oder an sich auch öffentlich-rechtliche Medien sind überflüssig. Aber das ist natürlich aus meiner Sicht eben nicht der Fall, weil es ist schon wichtig.
Gut, das müssen wir nochmal trennen. Also GEZ braucht man vielleicht wirklich nicht, dass die Gebühren einzuzentralen, aber öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht man vielleicht. Ja, vielleicht fragen wir uns dann gleich mal, warum man den braucht. Was ist eigentlich Warum eigentlich ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk?
Wurde ja geschaffen, also der Auftrag ist ja der Bildungsauftrag eben der Medien, der öffentlich-rechtlichen. Und ja, das sieht man natürlich auch. Ich meine, Bildung haben wir in öffentlichen Medien. Das beste Beispiel ist zum Beispiel jetzt die Sendung mit der Maus. Mhm. Ich meine, das ist ja das Symbol
für. Wir verlinken die Sendung, wo die Maus das Internet erklärt. Das kann man immer wieder zeigen.
Ja,
wenn das alle Politiker mal sehen würden, also alle Analogpolitiker, wüssten sie vielleicht viel mehr. Naja.
Ja, es ist ja immer noch top aktuell, das Video zum Großteil. Und
ja, natürlich. Ja, gut, das erklärt das Internet. Das Internet ist aktuell. Ja,
ja, ich meine, da kommt, glaube ich, soweit ich weiß, noch ein Modem vor. Aber gut, es ist ja.
Ja, gut.
Das Wesen ist ja immer noch klar erklärt. Und ja, also, das ist ja bildend eben. Und es gibt eben auch viele Sender, die jetzt bildend sind. Da kann man zum Beispiel auch der Telekolleg im BR Alpha. Gibt es ja zum Beispiel diese Möglichkeit des Fernstudiums, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Und da wird ja auch eben aktiv Bildung verteilt und eben ja durch die Rundfunkgebühren finanziert und abrufbar.
Mhm.
Ja. Das ist natürlich auch deutlich.
Genau, also dieser Bildungsauftrag spielt natürlich eine wichtige Rolle. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben den Bildungsauftrag auch. Also wir machen mit unserem Podcast ja auch politische Bildung. Wir erklären hier mal, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Aber wir kriegen ja nichts von den Gebühren. Das ist doch eigentlich auch ungerecht, oder?
Schon, ja, kann man so sagen. Aber auch die anderen Medien, also die kommerziellen, haben wir eben nicht diesen Bildungsauftrag jetzt. Also die nicht
stimmt.
Öffentlichen.
Ja, ja. Gut, die müssen das nicht. Wir müssten das auch nicht. Stimmt.
Es zwingt uns ja keine Ebene.
Wir können ja auch Musik machen, aber da müssen wir dann wahrscheinlich sehen, dass wir nur Musik mit Creative Commons Lizenz haben.
Oder Ratschläge, wie man sein Geld vermehrt oder
ja, ja,
genau. Börsentipps.
Ja, ja, richtig. Ja, also gut, Bildungsauftrag ist natürlich wichtig und das muss natürlich irgendwie finanziert werden, weil das auf private Weise wahrscheinlich nicht gut möglich ist. Oh, das ist. Oder man könnte natürlich Vereine gründen, die Rundfunk tragen. Das ist ja, glaube ich, das niederländische Modell. Die haben ja auch so eine Art öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der wird aber von Vereinen getragen, die Mitgliedsbeiträge erheben.
Ja, aber das finde ich eben wieder nicht so gut, weil ich meine, von den öffentlichen Medien profitieren ja im Grunde alle. Also wenn wir jetzt Journalisten bei der ARD oder ZDF, wenn die was rausfinden, es ist ja nicht so, dass das bei der ARD bleibt. Also wenn was in der Tagesschau steht, haben wir es zum Beispiel am nächsten Tag in der Bildzeitung oder in der Süddeutschen. Also
Ja. Also da ist noch ein anderer Aspekt. Wir hatten jetzt Bildungsauftrag, jetzt kommst du auf den investigativen Journalismus.
Genau. Ja, oder an sich halt einfach die Informationsgewinnung und Verbreitung.
Ja, die vierte Gewalt im Staate ist natürlich da wichtig. Mhm. Also die sogenannte Publikative, ist ja mein Wort, das muss ich immer wieder wiederholen, obwohl es inzwischen schon sich in die Wikipedia eingeschlichen hat. Aber naja, gut, wer weiß, wie lange das da noch drinsteht. Also Publikative, das ist natürlich ein weiterer Auftrag. Und dieser Bildungsauftrag, gut, ist natürlich auch einer, den Podcaster übernehmen, ist sicherlich auch einer, den private Medien übernehmen, also auch Zeitungen. Machen
ja, aber nur
investigativen Journalismus. Ja, begrenzt, ja, sag.
Ja, weil es kommt immer auf die Absichten. Also die privaten Medien sind ja eben, also kommerziell getrieben. Das heißt auch auf Werbung und auf Zuschauer. Und das unterscheidet es ja auch. Ich meine, die öffentlichen Medien sind ja unabhängiger. Also da ist das Geld da und bei den privaten ist es ja nur da, wenn die Zuschauer da sind. Und das heißt, die privaten müssen, zum Beispiel auch bei Fernsehsendern, sie müssen was bringen, was die Leute sehen wollen und was neu und aktuell ist.
Genau.
Und vielleicht auch skandalös, also das beste Beispiel für skandalösen Journalismus ist natürlich die Bildzeitung. Ja, wenn die keine Skandale mehr bringen würde, wäre sie weg.
Ja, ja, genau.
Und im Gegensatz natürlich dazu, jetzt die Tagesschau oder so oder die ARD an sich kann natürlich jetzt eine Dokumentation bringen über, ja, was jetzt nicht jeden interessiert, also auch ja Randgruppen im Grunde.
Ja.
Oder auch Personengruppen, also wenn man jetzt das öffentliche Angebot weiter betrachtet, Volksmusik zum Beispiel.
Da sind wir jetzt bei der Kultur.
Ja, ich meine, das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen.
Ja, nee, aber wir springen da hin und her. Also ich würde das mit der Unabhängigkeit erstmal noch ein bisschen vertiefen. Also unabhängiger als privat, weil keine wirtschaftliche Abhängigkeit da
ja,
ist.
Ja, nicht direkt, aber es ist natürlich schon trotzdem.
Ja, da kommen wir noch drauf, ob das dann nicht funktioniert. Also jetzt war erstmal die Idealvorstellung. Okay. Also die öffentlichen rechtlichen Medien, beziehungsweise diese Art von Medienstruktur, wie wir sie in Deutschland haben, mit öffentlich-rechtlichen Medien, bringt den ideellen Vorteil, also oder idealen Vorteil, ob das wirklich funktioniert, müssen wir gleich noch fragen, dass sie unabhängig sind und zwar unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, weil die würden ja immer kommen. Und das kann natürlich dann auch negative Folgen haben. Wenn die einfach immer kommen, dann macht man sonst was damit. Und Sie sind unabhängig eben auch von der Politik, also
ja, theoretisch.
Idealerweise, theoretischerweise, das ist ja nun offensichtlich nicht so, denn sie sind öffentlich-rechtlich und nicht staatlich. In anderen Ländern gibt es staatliche Sender, also Italien ist dann, glaube ich, ein einschlägiges Beispiel. Da gibt es diesen Medienmogul Berlusconi, dem schon die ganzen Privatsender gehören. Und jetzt ist er auch noch Ministerpräsident. Das heißt, er hat auch noch die staatlichen Sender unter seiner Fuchtel. Und dann gibt es überhaupt keinen unabhängigen Journalismus.
Ja,
das wäre idealerweise in Deutschland natürlich nicht so. Denn die öffentlich-rechtlichen Medien sind eben auch staatsunabhängig. Aber, und jetzt
kommst du. Ja, das ist ja nicht so ganz der Fall. Ich meine, das ZDF ist natürlich eines der besten Beispiele. Ich meine, Koch, jetzt gerade wieder aktuell. Und der Intendant des ZDF, natürlich nach seinen Aussagen, Brenner war das ja, hat ja nach seinen Aussagen, kurz danach ist er nicht mehr wieder gewählt worden. Natürlich komplett ohne politische Hintergründe. Aber ist natürlich schon klar, dass da schon deutlich Mächte dahinter stecken, eben aus der Politik.
Ja, wie kommt das? Wie kommt jetzt die Politik, wo das eigentlich gar nicht staatlich ist?
Ja, es ist ja im Grunde.
Sondern öffentlich-rechtlich, wie kommt die Politik dazu?
Ja, es ist ja im Grunde teilweise staatlich. Also, ich meine, wenn man sich. Ist unter der Obhut des Staates, also die Finanzierung ist natürlich nicht staatlich. Es ist.
Nee, ich glaube, das ist anders. Wie funktioniert. Wer kontrolliert die Medien, also Rundfunk und Fernsehen? Und dann jetzt auch das.
Ja, der Medienrat.
Ja, genau, das ist der Rundfunkrat. Und wer sitzt im Rundfunkrat?
Ja, da sitzen natürlich dann Leute, die mal in der Politik waren, zufälligerweise. Genau. Irgendwie Pressesprecher oder sonstige Leute.
Ja, da sitzen halt die gesellschaftlich relevanten Gruppen, wie es so schön heißt, Gewerkschaften, die Kirche und so. Und da kommen halt wieder Politiker rein. Und die wirken da mit. Und deshalb gibt es da diese Abhängigkeiten. Das muss auch anders werden. Also ich denke, da hat die Piratenpartei viel zu tun. Im Wahlprogramm in NRW stand das ja schon. Das viel gescholtene Wahlprogramm, was meiner Ansicht nach an bestimmten Punkten nicht schlecht war. Im Bereich Bildung war es nicht schlecht. Im Bereich Medien war es leider etwas kurz. Aber immerhin stand drin, dass die Rundfunkräte sich neu zusammensetzen müssen, dass eben auch aktuelle gesellschaftliche Gruppen da reinkommen. Man hat das irgendwie nach dem Krieg geschaffen und da hat man gesagt, naja, die Kirchen und die Gewerkschaften, das ist jetzt die Gesellschaft. Aber da gibt es halt noch andere. Und da müssen eben zum Beispiel auch so Gruppierungen, die sich mit dem Internet intensiv beschäftigen,
ja,
vielleicht
ist klar,
vertreten sein.
Ist, sollte man vielleicht auch überlegen, wie die zusammengesetzt waren, also wie man das jetzt festlegt. Man könnte natürlich auch verschiedene Strömungen also vom Medium abhängig machen, also wenn man jetzt das Internet betrachtet, welche Gruppen da vor allem im Vorteil, also sich jetzt da besonders profilieren im Internet, welche da besonders im Vordergrund sind.
Genau, das sollte man tun. Also da muss eine Umstrukturierung stattfinden. Das ist natürlich letztlich Aufgabe der Politik. Das ist ja immer das Problem.
Ja,
also, man muss ja alles demokratisch legitimiert sein und da muss man mal schauen, wie man das umgestaltet mit einem neuen Staatsvertrag und so. Aber das stünde, glaube ich, an. Dann gibt es vielleicht weniger Einfluss der Politik.
Ja, ist zu hoffen,
ja.
Auf jeden Fall.
Also finanziell ist aber auch noch eine Abhängigkeit da. Denn es gibt ja offensichtlich auch kommerzielle Interessen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, natürlich.
Oder?
Ich meine, das ist das beste Beispiel für die kommerziellen Interessen sind natürlich die Werbeblöcke. Ich meine, auch in den durch Gebühren finanzierten Sendern gibt es ja trotzdem noch Werbung. Zwar jetzt nicht so viel wie jetzt in privaten Sendern, aber es gibt sie. Und natürlich das andere ist natürlich auch dann die Quoten eben. Und bei den privaten sind ja die Quoten das einzig Ausschlaggebende eben aufgrund der Werbekunden. Und aber das ist natürlich auch bei den Öffentlichen zu beobachten. Zwar jetzt nicht in dem Maße, dass jetzt nur Mainstream produziert wird, was eben oft angeschaut wird. Aber natürlich ist da trotzdem auch auf die Quote geachtet und meiner Meinung nach auch zu stark. Wenn man sich jetzt anschaut, es gab jetzt diese Serie, Kriminaldauerdienst. Und die ist mehrfach ausgezeichnet worden, auch von Kritikern sehr gelobt. Die kam im ZDF, also zu einer guten Sendezeit nach der Primetime, also 21.30 Uhr, also die zweite Sendung nach der Tagesschau, also schon guter Sendeplatz. Aber die Quote war eben nicht ausreichend, zumindest eben aus Sicht der Verantwortlichen. Das waren eben nur 8% oder so. Es sind immerhin 2,8 Millionen Zuschauer gewesen und trotzdem hat man die danach dann zum Staffelende eben nach hinten verlegt, weil es nicht ausreichend war.
Also 2,8 Millionen finde ich auch schon ziemlich viel. Also wenn die Piratenpartei so viele Wähler hätte. Also naja.
Eben, und es ist ja nicht so, dass es keiner angeschaut hat. Und es geht ja eben auch nicht allein darum, dass man möglichst alle Leute vor einem Sender versammelt. Dafür haben wir ja verschiedene Sender. Und deswegen soll es nicht unbedingt eben ja, der einzige Anreiz sein, möglichst viele Zuschauer an einem Sender zu haben.
Genau.
Das ist eine Streuung vielleicht sogar besser, also wenn man eine, vielleicht ist es sogar besser, wenn man nicht sagt, dass es gut ist, wenn eine Sendung möglichst viele Zuschauer hat, sondern wenn alle Sender möglichst gleich viele Zuschauer haben. Weil das ja dafür spricht, dass alle Angebote ungefähr gleich gut sind.
Ja, und die weiß ich gleich nicht. Gut sind. Also es gibt vielleicht schon immer mal Sendungen, die tatsächlich nur eine Randgruppe ansprechen.
Das ist klar, ja.
Kultur und so, also Arte, sicherlich kein massenkompatibler Sender und trotzdem ist das ein kulturell sehr hochstehendes Programm. Das sollte man dann auch irgendwie beibehalten oder Dreisat oder so.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist, ich meine, diese Sender tragen ja auch zu unserer Kultur bei. Ich meine, und dafür brauchen wir die Öffentlich-Rechtlichen ja, weil diese Kulturaspekte natürlich jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt massentauglich sind. Und wenn man jetzt das nur macht für private Sender, dass man eben schaut, da schauen nicht genug Leute zu, also bringen wir dieses Format nicht mehr, dann geht natürlich auch Kultur verloren.
Ja, na, vielleicht könnte man den anderen Medien, nicht den anderen, den in Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen, zu den öffentlich-rechtlichen Medien stehenden privaten Medien dadurch entgegenkommen, dass man halt ein bisschen auf Werbung verzichtet und sich mehr einlässt auf Rundfunkgebühren, dass man dadurch auch auf die Quotenjagd verzichtet und auf Mainstream-Formate verzichtet, denn Mainstream-Formate können wahrscheinlich die Privaten eh besser.
Ja, ist auf jeden Fall. Ich meine, es ist ihr Job. Ja. Und ja, ja. Ja, obwohl natürlich die Privaten ja ursprünglich geschaffen wurden, um ja eine Vielfalt in der Fernsehlandschaft zu erzeugen. Das war ja der einzige, das Argument, um überhaupt privates Fernsehen in Deutschland zuzulassen. Und genau das ist ja nicht der Fall.
Ja, also da wäre auch noch was zu tun. Also wir haben jetzt schon herausgefunden, Piraten müssen dafür sorgen, dass sich die Rundfunkgeräte anders zusammensetzen. Und die Piraten müssen dafür da auch irgendwie was machen, dass diese kommerziellen Interessen abgebaut werden. Oh, da hängt sicherlich viel damit zusammen, denn wenn die Werbeeinnahmen fehlen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist natürlich weniger Geld da.
Ja, das ist klar, aber natürlich, man kann natürlich auch darüber nachdenken, wie man überhaupt die eben dann finanziert, wenn es ums Geld geht. Momentan haben wir das, das System der GEZ, also dass eben nur Leute, die wirklich diese Medien empfangen oder die Möglichkeit haben, sie zu empfangen, dafür eben Gebühren zahlen. Das heißt ja eben, wer einen Fernseher hat oder Radio oder Autoradio oder einen internetfähigen PC hat.
Ja, ein sogenanntes neuartiges Empfangsgerät. Also im Grunde hat das ja inzwischen jeder. Also ich meine, ich kenne sehr wenig Leute, die kein internetfähiges Handy haben. Und diese Leute, die kein internetfähiges Handy haben, sind aber gerade Leute aus einer Generation, die wahrscheinlich ein Fernsehen zu Hause stehen hat, sodass wahrscheinlich wirklich der Großteil der Bevölkerung irgendwie sowas hat.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem blöd, dass es trotzdem noch dieses System gibt, weil es hat ja im Grunde jeder. Und man muss aber trotzdem diesen Apparat aufhalten, um zu schauen, dass auch wirklich die, die ein Medium haben, dafür zahlen und wirklich nur die, die wirklich keinen Empfang haben und diese Medien nicht nutzen, nicht dafür zahlen. Und die Methoden sind ja da auch teilweise ziemlich rau, wenn man sich da so informiert. Und ich meine, man kann jetzt aber auch da nicht immer direkt den Menschen Vorwurf machen, weil die ja teilweise auf Provisionsbasis arbeiten. Das heißt, die müssen Leute finden, denen sie eben jetzt die GEZ eben, ja.
Das ist schon eigentlich unzumutbar, ja, dass solche Eintreiber, also richtig letztlich durch diese Sache mit der Provision ja zu Drückern mehr oder weniger gemacht werden.
Eben, selbst die wenn können die, ja nichts dafür. Können sich eine andere Arbeit suchen, aber ist ja auch nicht das Einfachste. Also.
Ja. Nee, also das ist wirklich unmöglich. Also dieses Gebühreneintreiben, das sollte sicher nicht ein Ende haben.
Ja, und eine andere Frage ist natürlich auch, ob man eben überhaupt sagen sollte, dass nur die, die direkt diese Medien nutzen, dafür zahlen sollten, weil eigentlich profitieren wir alle davon, wie ich schon anfangs gesagt habe. Und von daher wäre es eigentlich nur gerechtfertigt, wenn wirklich alle dafür zahlen. Also ungeachtet davon, ob man jetzt vielleicht wirklich kein Handy, kein Fernseher, kein Radio zu Hause stehen hat. Ich meine, kann es ja geben, aber ja, also da kann man ja trotzdem dafür Gebühren erheben, weil Zeitungen lesen tut trotzdem im Grunde jeder oder sich anders informieren.
Ja, aber Zeitungen sind ja nicht, die kommen ja nicht,
sind ja aber die Zeitungen profitieren ja von den Öffentlich-Rechtlichen.
Also ja, wobei ich mich echt frage, ob Zeitungen wirklich noch gebraucht werden. Also tut mir leid, also ich lese ja ab und zu eine Zeitung, mir wird ja manchmal eine aufgezwungen, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Und da lese ich die Nachrichten von vorgestern, ist mir jetzt gerade passiert. Da war ja irgendwie an dem Samstag die Geschichte mit dem Grand Prix Eurovision. Und dann war am Montag die Zeitung voll überall mit dieser Lena auf jeder Seite und Hintergrund und hast du nicht gesehen und Lena, Lena, Lena. Und gleichzeitig war ja am Montag auch der Köhler zurückgetreten, das war aber nicht mehr in der Zeitung. Das las,
war zu spät,
das heißt,
ja.
Man las die Nachrichten von vorgestern. Es waren nicht die Nachrichten von gestern, also vom Vortag, sondern vom Vorvortag. Und das fand ich schon sehr störend. Also überall Lena, 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 dann überall sparen, 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 dann Öl und was war noch? Öl war irgendwie was. Und noch irgend so eine Nachricht, die man schon kannte.
Ja, das ist üblich halt, wie man es normalerweise von Zeitungen kennt. Aber es ist klar, die Zeitungen verlieren an Bedeutung. Aber ich meine, das beste Beispiel, dass die Zeitung trotzdem noch funktioniert, ist natürlich das bekannte Computermagazin CT. Ich meine, das ist ja, diese Zielgruppe ist ja im Grunde mit dem Internet bekannt. Also die könnte sich ja komplett im Internet informieren. Und trotzdem ist es eine sehr große Zeitung. Und also es existiert weiter.
Naja, gut. Die Zeitungen verlagern sich aber vielleicht auch mehr ins Internet.
Also ja, das einfach. Schon, aber das Medium an sich verschwindet nicht komplett, das würde ich nicht
das
sagen.
Das stimmt. Also ich denke für Hintergrundberichte, deshalb, eben. Also diese Zeitungen, die da so im Zug verteilt werden, die sind halt irgendwie eigentlich überflüssig. Aber so Zeitungen, wo man Hintergründe lesen kann, wie eben zum Beispiel die Zeit. Also das ist schon, also da würde man sich schon mal hinnehmen, dass er mehr hinsetzen und die lesen. Schon mal sowas wie ein Buch. Die FAZ ist jetzt, oder die Süddeutsche ist so ein bisschen so ein Zwischending. Da findet man vielleicht auch noch interessante Sachen. Nur diese sogenannte schnelle Presse, das ist halt irgendwie Quatsch.
Ja, ich denke, die Bedeutung ändert sich halt einfach. Aber nichtsdestotrotz natürlich diese Medien ein Teil unserer Kultur. Und
genau, ja, ja.
Und deswegen sollte man auch jetzt nicht einfach sagen, ja, Zeitungen sind an sich jetzt veraltet oder so.
Richtig, ja, ja, klar.
Das nicht, nee.
Ja, ja. Gut, also wir waren bei der GEZ, die wir irgendwie alle nicht mehr wollen. Also auch also wenn man in der Piratenpartei im Forum nachguckt, gibt es ja wohl auch sehr viel zur GEZ. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es besser? Was ist die Alternative zur GEZ?
Ja, also optimal wäre so eine Art, ja, wieder eine Gebühr, aber natürlich, oder eine Art Steuer.
Ja, Steuer, weiß ich nicht. Dann haben wir wieder die Abhängigkeit. Steuern werden vom Staat
deswegen,
erhoben.
Ja, also
wollen wir ja nicht.
Gebühr, aber eine Gebühr für alle. Also das heißt, wo man jetzt ohne Opt-out, wie jetzt bei der GEZ, das heißt, da zahlen wirklich alle. Aber natürlich, wie du gesagt hast, eben nicht Steuer, weil dadurch natürlich dann die staatliche Abhängigkeit noch größer würde.
Mhm.
Und da muss man natürlich auch schauen, wie die Gelder verteilt werden. Da muss man dann vielleicht auch neue Gremien schaffen oder Instanzen, die eben schauen, wie das Geld verteilt wird. Was ist wichtig oder wo wird mehr Förderung benötigt? Also wo wird zum Beispiel durch die kommerziellen Medien zu wenig gemacht? Also es bringt zum Beispiel nichts, wenn wir...
Ja, aber das sollte man vielleicht den Medienräten überlassen. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt eine neue Instanz schaffen.
Ja, nicht unbedingt, aber halt, wie du schon gesagt hast, also zumindest ändern die Zusammensetzung. Auf jeden Fall muss eben besser, aber es muss auf jeden Fall, finde ich, besser geschaut werden, wie die Gelder verteilt werden, weil zum Beispiel auf Dreisat gibt es jetzt zum Beispiel auch schon amerikanische Krimiserien, aber das haben wir auf RTL, auf ProSieben und auf Sat.1 schon.
Richtig.
Und das brauchen wir nicht unbedingt noch aus gebührenfinanzierten Händen. Also.
Naja, wie gesagt, da ist halt die Reform der Rundfunkräte oder sagen wir mal Medienräte gefragt, da muss was geschehen. Aber jetzt die Einnahmen. Also Einnahmen, also als Gebühr, aber du sagst wie so eine Steuer, also ein bisschen so wie die Kirchensteuer, habe ich das richtig verstanden?
Ja, wie die Kirchensteuer, aber ja, Kirchensteuer ist ein bisschen ein blödes Wort.
Ja, aber Kirchensteuer ist ja so, das ist ja eigentlich auch keine richtige Steuer, das heißt, es ist nicht der Staat, der das festlegt. Ist nur der Staat, der übrigens auch gegen eine Gebühr für die Kirchen das eintreibt.
Ja, also eine Art Kirchensteuer für alle ohne Ausstiegsmöglichkeit, wenn man es so beschreiben möchte. Aber ich finde das Wort Kirchensteuer, also es ist ein bisschen, ja, aus meiner Sicht negativ belegt, weil
über
eine Kirchensteuer kann man auch streiten.
Man könnte da austreten auch bei der Kirche.
Ja, ich sage ja ohne Austrittsmöglichkeit dann bei der
Medien. Weiß ich nicht, müsste man nochmal drüber nachdenken, ob es nicht so Leute gibt, die so völlig... Medienfrei, weiß man nicht.
Ja, aber dann ist wieder der Aufwand, wie wir jetzt bei der GEZ, dass man schaut, dass nur diese Leute nicht zahlen. Das ist ja wieder dann ein deutlicher Kosten.
Da ist dann ein Problem, müsste man schauen. Ja, da hast du recht. Ja, wahrscheinlich ist das nicht so gut mit der Austrittsmöglichkeit. Aber dass man das so erhebt, dass es so ein Automatismus ist und ich meine, wäre ja vielleicht auch sozial gerechter, wenn man halt die Gebühr vielleicht sogar abhängig macht von der Höhe der Einkommensteuer, die jemand zahlt.
Ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich finde, das jetzt nicht so, weil ich meine, es macht ja eigentlich keinen Unterschied, wie viel man verdient und wie viel man von den Medien profitiert.
Stimmt, ja.
Natürlich wäre es schon gerechter, man kann nicht von einem Hartz-IV-Empfänger verlangen, dass er genauso viel für die Medien zahlt wie jetzt einem Multimillionär. Das ist klar, aber da muss man vielleicht nach anderen Möglichkeiten schauen.
Ah, ja.
Aber so direkt an das Einkommen koppeln, also ich finde, da fehlt einfach der Grund dazu, also die Begründung, wieso man das so macht.
Mhm.
Aber gut, da lässt sich auch drüber streiten.
Ja, muss man mal sehen. Also ich habe mir da noch keine abschließende Meinung gebildet. Aber ja, klar. Also jedenfalls, dass es anders gehen soll, wäre natürlich nicht schlecht. Und wenn man das über die Finanzämter macht, hätte man schon das Personal, die Infrastruktur, alles. Das sind Leute, die auch mit sowas umgehen
können. Das schon, aber es muss natürlich trotzdem...
Könnte man die ganze Behörde GEZ einfach mal komplett einsparen.
Ja, aber es muss natürlich trotzdem dann noch man muss natürlich trotzdem noch aufpassen, dass es trotzdem noch unterschieden wird eben zwischen den normalen Steuern, dass eben dann die staatliche Abhängigkeit eben nicht
zustande kommt. Klar, ich meine, dass das über diese Behörde eingetrieben wird, soll ja nicht bedeuten, dass jetzt die Höhe abhängig ist von politischen Entscheidungen. Das kann man ja irgendwie anders regeln. Das kann man ja tatsächlich über so einen Staatsvertrag regeln oder sonst was. Das ist, glaube ich, schon möglich.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Aber wie gesagt, also das ist schon, lässt sich noch, kann man noch drüber nachdenken, wie man das direkt finanziert. Aber so wie es momentan eben ist, ja, kann es nicht weitergehen. Weil es ist ja...
Ja, genau. Jetzt tut sich noch die Frage auf, viele Vertreter der Konkurrenz zu den Öffentlich-Rechtlichen sagen ja, die sollen nicht ins Internet. Die sollen schön ihre Sendungen machen, aber nicht irgendwelche Webseiten machen. Was würdest du denn denen entgegnen?
Naja, es ist natürlich schon mal, ich kann es natürlich verstehen. Ich meine, natürlich geht denen dadurch ein gewisser Kundenanteil verloren, aber andererseits ist natürlich öffentlich-rechtliche Medien, das Internet ist auch ein Medium und natürlich sollte es da auch unabhängige Informationen geben. Und es reicht ja nicht nur im Radio oder im Fernsehen, weil das Internet immer wichtiger wird und wenn es da nur kommerziell getriebene Newsportale gibt, das ist auch jetzt nicht das in der Sache.
Ich finde auch das Argument der anderen Medienvertreter, das ist ja überwiegend Presse, ist, glaube ich, auch vor allen Dingen eine Pressegruppe, die da sich hervorgetan hat. Das sind so die Murdoch-Presse. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe so den Eindruck, dass also bestimmte da besonders laut schreien. Ich denke, es ist ja sowieso schwierig, im Internet Geld zu verdienen mit Inhalten. Da ist ja gerade vielleicht ganz gut, wenn es Anbieter gibt, die sozusagen öffentlich-rechtlich da was einspeisen.
Ja, natürlich. Es ist natürlich immer die Frage, wie man oder ob man im Internet Geld verdient und auch die Art, wie diese Inhalte dann ins Internet gestellt werden von Öffentlich-Rechtlichen, ist natürlich auch die Frage, also vor allem jetzt von der Lizenz, wenn man das so betrachtet.
Das ist auch noch eine Frage, Lizenzen, ja.
Eben, ja, weil da das beste Beispiel ist natürlich die BBC in Großbritannien, da wird ja alles unter Public Domain gestellt, das heißt zumindest im privaten Bereich kann man das eben runterladen, verteilen, wie man will. Und also ich würde da sogar in Deutschland einen Schritt weiter gehen, wenn es von Steuern finanziert ist dann oder von den Bürgern finanziert ist, dann ist es ja im Grunde auch ein Teil Eigentum der Bürger, das heißt sie sollten auch damit machen dürfen, was sie wollen. Also ich würde diese Werke unter Creative Commons stellen. Was natürlich schon finanziell schon ein Rückschlag für die anderen kommerziellen Medien im Internet bedeutet. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Ich meine, wenn es weniger kommerzielle Interessen gibt.
Das wäre eine Herausforderung, dass die anderen noch was Besseres vorlegen, damit man sie auch noch berücksichtigt.
Eben, und es muss ja auch nicht schlecht sein, wenn es weniger kommerzielle Interessen gibt. Vor allem bei Nachrichten gibt. Nachrichten sollten ja möglichst unabhängig sein. Wenn man da, ich will natürlich jetzt nicht, dass man jetzt komplett kommerzielle Nachrichten verdrängt oder so, aber wenn man das mehr unabhängiger macht, ist das natürlich schon, die Qualität nimmt natürlich, finde ich, schon zu dadurch, wenn es jetzt nur um den Journalismus an sich geht und nicht dadurch interessiert, also nicht vorrangig interessiert es möglichst viele Leser.
Genau. Naja, ich denke auch, auf jeden Fall sind da öffentlich-rechtliche Sender ja schon gebührenfinanziert sind, müssten sie eigentlich ihr Zeugs auch zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, insgesamt auch wirklich ein Gewinn. Also dieses britische Modell ist vielleicht nicht schlecht. Und ich meine, das deutsche öffentlich-rechtliche der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Fernsehen ist natürlich entstanden, ja auch nach britischem Vorbild letztlich. Da könnte man sich ja weiter
ja,
an den Briten
und natürlich
orientieren.
Auch das britische Vorbild zeigt natürlich auch, in Großbritannien gibt es ja immer noch kommerzielle Medien, ja. Das heißt, die werden nicht verdrängt. Ja. Also das sind diese Argumente, dass wenn man jetzt in Deutschland die Inhalte eben nicht löscht, dass dann sofort, also extrem gesagt, alle Tageszeitungen dicht machen müssen, ist natürlich damit nicht wirklich haltbar. Weil in Großbritannien gibt es ja auch noch viele Zeitungen, viele renommierte Zeitungen, die natürlich auch international, ich meine Reuters als Nachrichtenagentur zum Beispiel ist ja auch in Großbritannien.
Naja.
Eben und die ist ja trotz der staatlichen Mittel und staatlichen Informationen, die verfügbar ist, gibt es ja trotzdem noch. Und ja.
Naja, Nachrichtenagenturen sind natürlich nach wie vor wichtig, weil ja Leute auch Nachrichten bekommen wollen, um sie dann weiterzuverwerten. Und da gibt es natürlich, das ist natürlich ein wichtiges Angebot, also das ist natürlich klar. Nur reicht natürlich die Nachrichtenagentur nicht, das muss natürlich noch aufbereitet werden und so. Also Journalisten braucht man natürlich sowieso.
Ja, ist klar, ja.
Also mir schwebt ja sowas vor, dass sich die Rundfunkgebühr eben verwandelt in so eine Mediengebühr oder wie auch immer, also Gebühr wird es ja dann weiterhin sein, weil es ja keine Steuer werden wird. Dass die aber eben auch gerade so Journalismus im Allgemeinen sichert, eben gerade auch den Online-Journalismus, dass da eben auch Qualität kommt. Ne? Das ist ja, glaube ich, wichtig.
Ja, ist klar. Das Problem ist natürlich, wie definiert man Qualität? Also das Mittel, ja, was die Kommerziellen haben, sind ja im Grunde nur Leser oder die, also die Reichweite. Und das muss ja nicht unbedingt ein Kriterium für Qualität sein. Und da muss man natürlich auch sich überlegen, wie legt man das fest, weil es gibt natürlich auch viele, die sagen, also es war vor einem Jahr oder so war Diskussion, ob Bayern 4 Klassik, also in Bayern, der Sender für klassische Musik abgeschafft werden soll, weil eben die Hörerschaft eben jetzt nicht die größte ist. Ich meine, es hört nicht jeder klassische Musik den ganzen Tag oder im Auto, was ja vor allem für Radio ist. Und ist natürlich trotzdem die Frage, es ist natürlich auch Qualität, diese Musik. Und jetzt dann nur diese Qualität danach zu beurteilen, wie viele Leute zuhören, muss man natürlich auch überlegen.
Ja, es wäre letztlich das Aus für die klassische Musik. Denn ich glaube, mit klassischer Musik kann man nicht wirklich große Geschäfte machen. Das konnte man noch im Zeitalter der CD. Da konnte man immer wieder CDs verkaufen. Aber gut, natürlich Konzerte, das ist genauso wie auch bei der Popmusik. Die bringen vielleicht Geld ein, aber klassische Musikkonzerte sind auch sehr teuer. Klassische Orchester gibt es ja praktisch nicht in privater Hand. Die sind ja sowieso alle schon öffentlich.
Ja, eben.
Ich meine, das ist ja der Irrsinn. Da spielen öffentlich finanzierte Orchester, anschließend gibt es Verwerter, die verkaufen CDs. Das ist ja schon irgendwie komisch. Und deshalb finde ich es ja eigentlich viel besser, wenn das dann in so einem nicht kommerziellen Rahmen bliebe, wo es sowieso schon mehrfach bezahlt wurde.
Eben, und dadurch ist es ja auch dann ja besser, diese Kultur zu erhalten. Also wenn man sich vorstellt, dass diese ganzen Orchestereinspielungen unter Creative Commons Lizenz wären, könnte man natürlich auch verwenden. Auch in modernen Sachen zum Beispiel wäre das natürlich viel einfacher jetzt, wenn ich jetzt da in mein eigenes Musikstück, was mir zu Hause zusammenmische, mal schnell 2 Minuten von den Wiener Symphonikern mit reinmische. Philharmonikern, ja.
Ja,
genau. Das wäre natürlich optimal und das gilt natürlich auch für andere Arten von Kultur. Ich meine, in der ARD, das Musikantenstandel, ist auch nicht die größte Zielgruppe, aber ist ein Teil unserer Kultur, egal ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Und das muss natürlich auch erhalten werden. Und wenn wir jetzt, wie es eigentlich eben fordern, öffentlichen Medien abschafft, dann ist das weg, also da geht was verloren und das darf nicht sein.
Klar, natürlich, also da gibt es Möglichkeiten und da ist vor allen Dingen das Konzept der freien Lizenzen, wie auch immer die gestaltet sind, also ein Vorbild natürlich Creative Commons, das ist natürlich da wirklich reizvoll, weil man da wirklich viele Dinge eröffnet und eben auch sogar noch die Kultur weiter fördert, weil du, wie du sagst, dann die Möglichkeit hast, eben auch noch so Sachen weiter zu verwerten. Das ist natürlich eine schöne Sache. Also schon das spricht dafür, dass es da eine Änderung gibt und dass natürlich diese Sachen wirklich dann da auch zur Verfügung stehen und bleiben und nicht nach 7 Tagen oder 14 Tagen wieder verschwinden. Also hier ist nochmal zusammenfasse, wie weit wir gekommen sind. Also das Verweildauerkonzept ist Blödsinn, muss weg.
Ja, klar, ja.
Dann müssen wir irgendwie die Rundfunkräte reformieren. das Nächste, das ist dringend nötig. Also was heißt wir? Das muss jemand reformieren.
Es muss reformiert werden, wir, also von wem auch immer. Also,
no, also das ist klar. Also wenn ich wir sage, meine ich in diesem Fall die Piratenpartei. Aber die Piratenpartei braucht ja noch etwas Zeit, weil viele Leute noch nicht überzeugt sind, sie zu wählen. Aber hier sieht man es wieder. Es ist ein dringender Bedarf da. Und das müssen dann vielleicht auch noch andere sich auf die Fahne schreiben.
Es muss jemand tun und wenn es niemand tut, muss es halt die Piratenpartei tun.
Genau. Und der dritte Punkt ist halt mehr Creative Commons bzw. freie Lizenzen müssen verwendet werden. Vielleicht noch der vierte Punkt, dass man nochmal über Werbung und so nachdenkt im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ja,
Werbung finde ich vor allem jetzt noch einen anderen Aspekt wichtig, unter den Kindern vor allem oder Jugendlichen.
Ah ja, richtig.
Das ist auch, also dafür finde ich eben ist eines der wertvollsten Eigenschaften der öffentlich-rechtlichen Medien, eben dass die Eignung für Kinder, wenn man zum Beispiel jetzt diese Sender anschaut, Kika eben, also dass es einen Sender gibt nur für Kinder und nicht kommerziell. Weil, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Kinder jetzt nur mit Super RTL und RTL 2 aufwachsen, also Comic-Serien und zwischendrin Werbeblöcke, wo ihnen vorgemacht wird, dass sie jetzt das Spielzeug kaufen müssen und diese Karten sammeln müssen. Es ist natürlich, wenn die Kinder aufwachsen schon mit solchen Sachen, ich meine, da kann nichts, also das ist einfach schlecht für die Entwicklung.
Mhm.
Wenn sie schon im Vorhinein auf Marken geprägt werden und auf Werbung hören und so. Und deswegen brauchen wir eben auch für Kinder Angebote, die werbefrei sind. Und eben auch als Ziel haben, eben nur den Kindern Spaß zu machen, um für die Kinder da zu sein, um nicht, um den Kindern etwas zu verkaufen, um so Werbeeinnahmen zu machen, wie man das jetzt eben bei den kommerziellen Sendern hat. Und es geht natürlich nicht nur fürs Fernsehen und deswegen finde ich auch, ist das Radio wichtig, weil natürlich es auch eine Medienvielfalt geben sollte. Also nicht nur die Art der Inhalte, sondern auch vom Medium, also Fernsehen und Radio.
Naja gut, also Radio hat natürlich viele Vorteile. Also wir machen ja jetzt auch Radio, aber zeitversetzt und das finde ich auch gut. Also genau
und
das
gleichzeitig noch Internet,
ist auch die Zukunft des Radios. Dieses wie nennt man das? Synchrone Radio oder immerwährende Radio, simultan? Nee, da gibt es auch irgendeinen Namen dafür. Muss ich raussuchen. Das Radio, was halt ständig läuft, das ist halt irgendwie auch altmodisch. Also ich möchte eigentlich die Dinge, die ich gerne hören will, zu der Zeit hören, wo ich sie hören will, also als Podcast.
Ja, on demand, ja.
On demand. Also genau das ist der Punkt, den man braucht. Und das ist, da gibt es auch einen Bedarf. Denn ich kann halt solche Audiobeiträge, wie auch diesen Podcast, natürlich hören, während ich andere Dinge mache. Also ich höre ja Podcasts immer, wenn ich irgendwie was in der Wohnung mache, die Wäsche falte oder sonst was. Da passt das gut. Man kann es auch beim Autofahren gut hören. Aber Fernsehen kann ich immer nur, wenn ich auf den Bildschirm schaue. Das ist wirklich störend manchmal. Also das passt mir eigentlich gar nicht. Also ich bin einfach mal mehr der Radiohörer oder eben Podcast-Hörer, also der Audio Medienhörer und ich denke, dass da gibt es viele, die das so auch handhaben.
Ja, das denke ich schon, aber um nochmal auf die Kinder zu kommen, also von den verschiedenen Medien her ist es natürlich auch wichtig, dass die Kinder mit verschiedenen Medien aufwachsen.
Genau.
Also auch lernen sie zu nutzen, also nicht nur das Internet, ich meine, natürlich, wir sind eine Internetpartei und das Internet ist bei uns, sag ich mal, hoch angesehen, aber es ist natürlich trotzdem, die anderen Medien gibt es ja auch und sie haben auch, wie du schon gesagt hast, ihre Vorteile, also eine Webseite kann ich mir schlecht beim Wäsche zusammenfalten anhören,
ja, genau.
Wenn ich es mir nicht gerade irgendwie elektrisch vorlesen lasse, was ja dann eher lustig als informativ ist heutzutage und da ist es wichtig für die Kinder, dass auch in jedem Medium, also in den öffentlichen Medien, dass es da Programme für Kinder gibt. Gibt es ja jetzt auch schon und die müssen eben auch weiter gefördert werden. Dass eben die Kinder jetzt nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen und surfen, schon von klein auf, sondern eben auch Radio hören, Fernseh schauen auch und so eben auch lernen, dass es auch andere Sachen gibt. Ich meine, sie sollen ja selbstständig werden und wenn sie die ganze Zeit nur vor einem Medium sitzen, werden sie ja von dem abhängig.
Gut, aber da kommt natürlich jetzt der große Bereich des Jugendmedienschutzes noch. Denn wie willst du das handhaben? Also ich meine, in den traditionellen Medien weiß man ja, da gibt es Sendezeiten, da kommt nichts Böses für Kinder, nachmittags oder so. Aber wenn es zeitversetzt ist, also auch Podcasts und so, die kann man sich ja immer runterladen. Also da gibt es natürlich schon ein Problem. Wir haben ja hier schon mal über das Jugendmedienschutzgesetz gesprochen. oder den nicht Gesetz, ist ja kein Gesetz, Jugendmedienschutzstaatsvertrag, genau. Das ist auch ein furchtbares Wort, Jugendmedienschutz, da denkt man immer, dass die Medien geschützt werden sollen, aber gut, das ist was anderes. Ja, sag mal was dazu. Also ich, irgendwie finde ich, da ist ein Problem und das ist unzureichend gelöst.
Ja, ist natürlich klar, dass wenn man jetzt ja ein Kind einfach nur vor das Internet sitzt, dann kann man nicht sicherstellen, dass es nicht auf irgendwelche Inhalte kommt, die es vielleicht noch nicht sehen sollte in seinem Alter oder die eben ja für das ungeeignet sind, es in der Entwicklung beeinflussen können. Aber andererseits natürlich kann man, ist natürlich jetzt meiner Meinung nach falsch, nur auf oder aus diesem Grund das komplette Medium einzuschränken für die gesamte restliche Bevölkerung.
Mhm.
Und ja, da, also.
Ja, funktioniert auch nicht. Also ich meine,
ja, eben.
Das ist auch das Internet ist weltweit, diese Geschichte mit der Sendezeit passt halt nicht, weil man doch genauso Kinder schützen muss außerhalb. Also die meisten Kinder leben außerhalb Deutschlands und außerhalb dieser Zeitzone. Und dass es jetzt da nur darum geht, diese zu schützen, also das ist völliger Quatsch. Also nee, diese Sendezeiten, das ist wirklich völlig an der Realität vorbei. Und der andere Vorschlag, dass die Inhalte alle gekennzeichnet werden müssen, geht ja auch nicht auf.
Ne? Ich meine, da müsste man ja kontrollieren, ob jeder einzelne Inhalt gesichert wird. Und
ja, man lässt einfach nur noch diese zu, die halt. Ja,
dann hat man wieder das Problem der Zulassung und dann hätte man ja im Grunde eine Art Zensur, weil man natürlich auswählen muss, was wird zugelassen, was nicht. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Und
naja, gut, aber diese Zensurprogramme sollen ja in den Familien freiwillig eingesetzt werden. Jedenfalls gut, das.
Ja, ich denke, da hat jede Familie eigentlich selbst schon die Möglichkeit, etwas zu machen. Also
ja.
Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, man muss das Kind nicht allein ans Internet lassen.
Genau.
Das kann man ja auch zusammen mit dem Kind
sehr
machen,
richtig.
Die Inhalte erkunden. Und von daher sehe ich da jetzt nicht jetzt den absolut dringenden Handlungsbedarf, da sofort was zu ändern.
Genau.
Man kann ja zu Hause eben, wie gesagt, Kindersperren einführen und es gibt andere Medien für das Kind und wenn es eine Zeit will, kann man sich ja, zumindest bis zu einem gewissen Alter, kann man sich mit dem Kind zusammen vor dem PC setzen, zusammen reden, was macht es da, wo geht es hin und so weiter. Das ist schon möglich und also da sehe ich jetzt, also man kann die Kinder schützen, wenn man es will, natürlich, wenn man es nicht will und es nicht beherzigt, dann kann man natürlich schon die Kinder einfach vor dem PC setzen, aber dann haben eigentlich auch die Eltern in ihrer Erziehungsfunktion versagt. Und da kann man jetzt nicht einfach dann das dadurch ersetzen, indem man die Inhalte im Internet kontrolliert und den Eltern dadurch ihre eigene Arbeit abnimmt. Also da sind die Eltern auch selbst in der Verantwortung.
Ja, klar. Also wie gesagt, Jugendmedienschutz, wie das jetzt angedacht ist, das ist irgendwie nicht gelöst. Und sicherlich richtig, dass da die Eltern stärker in der Verantwortung sein müssen. Das ist ganz klar. Was dann passiert mit öffentlichen Terminals und so, ja, weiß ich auch nicht. Da besteht ja jetzt die Gefahr durch den jetzigen Jugendmedienstaatsvertrag, dass öffentliche Terminals auch Filterprogramme einsetzen müssen, was natürlich ganz furchtbar
ja,
wäre.
Ja, das ist.
Weil dann in der öffentlichen Bibliothek oder in der Schule die Wikipedia zum Beispiel nicht genutzt werden kann, weil die angeblich nicht jugendfreie Inhalte enthält.
Ja, oder wie in Saturnmärkten, dass das Piratenwiki nicht aufrufbar ist, weil es Politik ist.
Ja,
also das war aber anscheinend mehr so ein Versehen, aber diesen Fall gab es ja auch, also dass eben diese Filterprogramme eben oft einfach zu scharf geschalten werden und einfach am Ziel vorbeischießen und zu weit gehen.
Ja, da sieht man.
Und da muss man auch aufpassen, aber
Zensur ist immer schlecht.
Eben, ja.
Gut, das wäre also der fünfte Punkt. Die Piratenpartei muss sich dafür einsetzen, dass es nicht so irrationale, völlig weltfremde, realitätsfremde Jugendmedienschutzstaatsverträge gibt. Und die GEZ muss reformiert werden, umgestellt werden, abgeschafft werden, auf ein anderes
geändert werden erstmal, genau.
Umgesetzt werden. Also da gibt es schon viel zu tun. Also eigentlich müssten wir das mal ins Parteiprogramm aufnehmen. Also
auf
das
jeden Fall,
Problem. Und da sieht man eben diesen Punkt. Es gibt ja angeblich Kernis in der Piratenpartei, also Leute, die am Kernprogramm festhalten wollen. Das heißt, das Programm, wie es jetzt ist. Aber das greift halt zu kurz, weil genau diese Fragen hier typische Fragen der digitalen Welt des Internets sind.
Eben und vor allem oder auch allgemein der Medien. Also ich meine,
ja.
Wenn wir uns also als Internetpartei geben, wir sollten uns vielmehr, finde ich, als Medienpartei geben. Also
genau.
Das Medienzusammenspiel allgemein. Und,
ja.
Und nicht nur das Internet, weil das ist vielleicht sogar zu eng gesehen. Und das ist ja auch die Kritik von vielen Leuten, dass eben die sagen, ihr seid nur fürs Internet oder so. Und da sollte man schon weitergehen. Also sagen, man ist für ja eine bessere zusammen, also die Gesellschaft besser mit den Medien in Einklang zu bringen. Also wie mit den Medien umgegangen wird, wie sie finanziert wird und
genau. Also wie gesagt,
da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf.
Medienpolitik sehe ich als ganz zentral an und das ist wirklich ein Thema. Ich meine, wir haben natürlich schon Aspekte drin in der Piratenpartei. Also der Kampf gegen die Zensur ist natürlich sicherlich nicht auf das reine Internet beschränkt. Und auch die Sache mit dem Urheberrecht findet sich ja hier auch wieder. Wir hatten das ja schon angesprochen in der Diskussion mit den Lizenzen. Das hat natürlich auch was mit Urheberrecht zu tun. Aber an sich ist halt allgemeine Medienpolitik ganz, ganz wichtig. Und ich meine, dann kann man eben auch bestimmte Bereiche fördern, die halt vielleicht nicht massenkompatibel sind und so. Also da gibt es wirklich Handlungsbedarf. Und ich denke, Medienpolitik sollte ganz vorne stehen bei der Piratenpartei. Und deshalb brauchen wir auch
auf jeden Fall
eine Programmerweiterung. Also das sehe ich auf jeden Fall als notwendig an in der Hinsicht. Deshalb lasse ich mich einem ja auch nicht einreden, dass das jetzige Programm nicht zu erweitern ist. Also bitte, liebe Zuhörer, setzt euch ein für die Programmerweiterung, gerade im Hinblick auf die Medien. Ja, noch eine Schlussbemerkung oder irgendein Thema, was wir noch nicht behandelt haben?
Also was ich noch wichtig finde, was mir jetzt erst vor kurzem aufgefallen ist, ist eben die länderübergreifenden Medien, auch wieder bei den öffentlichen. Also ich meine, wir haben Arte eben, Deutsch-Französisch, wir haben das ORF eben, Deutsch-Österreich-Frankreich. Österreich-Schweiz. Was überhaupt fehlt und was meiner Meinung nach sehr nötig ist, ist zum Beispiel auch Osteuropa. Also wir haben keinen Sender, der mit Osteuropa oder ein Medium, es kann ja auch im Internet stattfinden.
Ja.
Wie gesagt, das wäre auch mal eine Möglichkeit, dass man eine Medienanstalt oder eine Art Sender eben im Internet einrichtet, der nur im Internet ist. Ich meine, das wäre mal ein neuer Ansatz. Wäre
ein bisschen
auch,
wie D-Radio Wissen, das ist ja auch eine Internetplattform.
Ja, eine Art, ich weiß nicht, es gibt keinen so richtigen Begriff dafür, vielleicht eine Art Internetplattform, die eben jetzt Deutschland mit den Nachbarn im Osten eben zusammenarbeitet.
Ja, ich denke, das könnte man schon so ein bisschen Arte-mäßig machen, dass man halt einen deutsch-polnischen Sender hat, der muss ja nicht den ganzen Tag senden, sondern da gibt es halt ein Medienangebot im Internet, wo man dann halt mal einen Film hat. Muss ja jetzt mal, also kein Mensch will den ganzen Tag sowas sehen. Auch Arte wird nicht den ganzen Tag angeschaut.
Eben, und ich meine, man braucht doch kein 24-Stunden-Programm.
Ja.
ORF 2 zum Beispiel hat, spät in der Nacht, ich weiß nicht, ab welche Uhrzeit, aber da läuft nur noch der Videotext. Und ich meine, das ist, wenn da nicht genug Zuschauer da sind, dann kann man ja auch mal den Videotext zeigen und man braucht dann nicht.
Ja, man kann das ins Internet verlagern, glaube ich. Kann man halt im Internet auf einer Plattform was abrufen, wo dann zum Beispiel, sagen wir mal, deutsch-polnische Filmproduktionen laufen oder eben auch ein polnisches Programm mit deutschen Untertiteln oder deutsch mit polnischen und irgendwie, dass man da eben auch so eine Kooperation hat, ähnlich wie Arte. Also ich würde das für
das auf jeden
sehr,
Fall.
Sehr interessant halten an der Stelle und das gleiche eben auch mit Tschechien. Ist auch ein Nachbarland,
ja, klar.
Wo es auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Und
vor allem jetzt mit Schengen und so ist ja auch die Zusammenarbeit größer. Aber was ich jetzt vor allem noch gemeint habe, in dem 24-Stunden-Programm in Sendern wie Dreisat oder so laufen wir dann halb zwölf laufen amerikanische Serien, wo natürlich fast niemand mehr zuschaut und das ist ja im Grunde rausgeschmissenes Geld. Also die schaut sich da keiner mehr an. Sie werden trotzdem finanziert. Also es ist auch... Es ist kein Anreiz, da sie nicht zu zeigen, weil ja das Geld eh da ist. Also muss man sich schon überlegen, ich meine, es gab früher, war auch kein 24-Stunden-Fernsehprogramm, da war um 11 Uhr war es aus, da kam nichts mehr. Und vor allem jetzt mit dem Internet eben, sehe ich eben auch jetzt keinen großen Widerspruch, dass man das nicht heute auch wieder so macht. Also jetzt nicht so extrem, dass einfach dann kein Signal mehr da ist, aber eben wie zum Beispiel ORF, einfach nur noch ein Videotext oder so und den Rest vom Angebot ins Internet verlagert.
Naja, genau. Wie gesagt, im Internet könnte man es immer abrufen nach Gutdünken. Und wenn man da tatsächlich freie Inhalte hätte, könnte halt jeder mal auch eine tschechische Serie sehen. Also die tschechische Fernsehproduktion sind ja auch bekannt. Da gab es ja immer schon auch sehr erfolgreiche Serien, auch Kinderserien, so Pantau, erinnere ich mich an meine Kindheit. Solche Sachen könnten da laufen, die könnten zweisprachig laufen. Oder wenn zweisprachige Produktionen zu teuer sind oder es noch keine Synchronisation gibt, könnte man das mit Untertiteln machen. Und da gäbe es also wirklich genug. Und da würde Europa dann auch ein bisschen mehr noch zusammenwachsen, wenn da ein intensiver Austausch stattfindet.
Vor allem, wenn man das ja auch, wie du gesagt hast, im Kinderprogramm, also da ist ja, wenn da schon die Zusammenarbeit anfängt, europaweit, dann ist das ja durch optimal für die Kinder, wenn sie ja quasi dann zweisprachig aufwachsen, allein durch die Medien schon. Das ist natürlich auch ein klasse Ansatz, weil die Eltern, es gibt natürlich, man kann nicht von allen Eltern verlangen, dass sie ihre Kinder zweisprachig erziehen oder so, aber wenn das schon durch die Medien geschieht, dann ist es natürlich ein optimaler Aufbau, um dann in der Schule oder in der späteren Bildung dann eben auf diesen Grundsätzen aus der Kindheit aufzubauen.
Ja, ob das so geht, das weiß ich nicht.
Naja, aber man kann es auf jeden Fall nutzen. Also
wenn man da einmal als Kind eine tschechische Serie sieht, wird man deshalb noch nicht zweisprachig. Also das ist schon.
Ja, das ist schon klar, aber halt also so
im Grundsatz. Dass man die Möglichkeit hat. Ich meine, im Moment, ich versuche das natürlich schon. Also ich habe hier dann eben auch auf meinem Smartphone entsprechende Applikationen, wo ich halt vor allen Dingen französische Sachen eben auch bekommen kann. Also die Le Monde oder so, also die führenden Zeitungen und so. Mache ich auch mit Italien und so, aber das Angebot ist schon sehr dünn. Und wenn das irgendwie noch schöner wäre, also wenn das wirklich mehr in Richtung auch so, ja, mal Serien oder so ginge, das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Wenn man das jetzt auch mit den Lizenzen betrachtet, natürlich, wenn man jetzt eine offenere Lizenz hat, wenn zum Beispiel deutsche Inhalte unter Creative Commons stehen, kann man die ja auch in Frankreich, kann die jemand, der das aus Hobby macht, kann die ja einfach mit französischen Untertiteln versehen, ohne jetzt sich groß sich die Rechte sichern zu müssen und die dann wieder reinstellen.
Ja, das könnte man machen. Das wäre eine gute sprachliche Übung auch. Könnten dann auch zum Beispiel irgendwelche Schulklassen mal machen, irgendeinen Film, den sie schön finden, dann Untertitel. Ich kann mich erinnern, wir haben das mal vor vielen Jahren gemacht auf Esperanto. Wollten wir halt also irgendwie was Gutes tun für Esperanto und haben da einen französischen Film, Die wunderbare Welt der Amélie, mit Esperanto-Untertiteln versehen. Und ich weiß noch, das war irgendwie alles ganz furchtbar illegal, weil man das natürlich nicht durfte. Und gut, das ist dann nie groß verbreitet worden oder man hat sich dann glaube ich, auch irgendwelche Rechte geholt, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist halt im Moment immer ganz schwierig, weil es da Leute gibt, die, ich glaube, so war das, wir wollten es, glaube ich, sogar synchronisieren und das ging aus rechtlichen Gründen irgendwie nicht. Da haben wir das, es gab aber einen anderen Film, wo dann irgendwie man die Rechte bekommen konnte, das war Mephisto, ja genau, dieser Film, das war nämlich eine ungarische Produktion und da gab es irgendwie, konnte man in Ungarn, das war damals irgendwie noch Sozialismus, die haben da irgendwie die Rechte bekommen für eine Esperanto-Synchronisation. Dann gab es den synchronisiert auf Esperanto. Das waren aber alles irgendwelche Ungarn. Da hatten die alle einen ungarischen Akzent. Das ist vielleicht ganz nett, aber solche Sachen sind halt immer sehr schwierig. Und glaube ich, jetzt noch viel schwieriger geworden. Und das wäre natürlich gut durch freie Lizenzen, dass man das machen kann. Und dann kann man einfach hergehen und sagen, wir machen jetzt mal eine Neusynchronisation. Zum Beispiel in der Schule als Sprachübung oder so. Ja, da gibt es natürlich ungeahnte Möglichkeiten, klar. Das wäre natürlich ganz toll.
Ja, vor allem, weil das auch europaweit geschieht, also. Eben nicht nur deutschen Inhalte mit französischen Untertiteln, sondern auch eben französische Inhalte eben mit deutschen Untertiteln.
Ja, das wäre wirklich der nächste Schritt, dass man endlich von dieser Europäischen Union als Finanzplatz mal zu einem richtigen, zu einer richtigen kulturellen Einigung kommt. Das wäre wirklich gut. Gerade im Zeitalter der Krise kann man sich ja auf die wesentlichen Dinge mal besinnen und Kultur machen. Klar.
Eben ja, und in der Krise eben, da ist es eben besonders wichtig, sogar die Kultur eben zu schützen. Also genau da darf man eben nicht dann kürzen, was eben oft gefordert wird. Also
ja,
ich meine, Stefan hat es ja im letzten Podcast schon gesagt, Stefan Urbach, eben die Kultur ist das einzige Gut, was wir haben. Also es gilt es natürlich schon zu schützen und Kultur darf eigentlich das Letzte sein, wo gekürzt wird.
Ja, genau. Das ist auch ganz wichtig. Ja, da sind wir jetzt, wo immer mehr gespart werden muss, also bei Kultur eben gerade nicht. Und da ist auch das mit den freien Lizenzen eine gute Idee. Denn es wird ja oft gesagt, also freie Lizenzen darf man nicht einführen, das sei ja Kommunismus, sagen ja einige, dass Kommunismus Webkommunismus sei, wenn da alles frei ist, könnte keiner mehr was verdienen. Aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, wenn es diese Möglichkeit gäbe, dass Leute Untertitel machen oder Synchronisation so ganz frei, weil es einfach zur Verfügung steht und man nicht nach Rechten fragen muss, bringt das natürlich eine weitere Verbreitung von Kultur und Film, die Reichweite wird größer. Und das ist doch dann eigentlich für alle ein Gewinn. Und ich meine, der Film, also es geht ja dadurch eigentlich nichts verloren, denn die Sachen sind ja schon da. Also gerade
eben, sie wurden ja schon bezahlt eben, ja, ja, genau, an die Macher. Und eben, wie gesagt, aus finanzieller Sicht ist ja natürlich auch billiger dadurch. Die ARD muss nicht mehr vom französischen Sender die Filme kaufen, sondern kann sie benutzen. Mhm. Da sie selbst auch nicht kommerziell ist, weil sie aus öffentlicher Hand ist, also würde es mit Creative Commons gehen.
Naja.
Und ja, dadurch muss man auch nicht einsparen, sondern ja, das ganze System wird an sich günstiger.
Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Und auf jeden Fall natürlich alles andere als Kommunismus, denn das ist natürlich schon mal was bezahlt worden. Und in diesem Fall, das, was bezahlt worden ist, wird ja einfach nur weiter zur Verfügung gestellt. Also gerade
wenn, eben, was da ist da, ja.
Naja, ja. Wenn die Rechte werden ja bisher auch gekauft mit den Rundfunkgebühren, aber dann darf es nicht weiter benutzt werden. Das ist ja irgendwie ganz komisch. Also das ist wieder dieser Punkt. Ja, gut. Sonst noch wichtige Punkte? Du hast da, also man muss das mal hier lobend hervorheben. Also X-Andy ist hier so der erste Gesprächspartner, der so richtig gut vorbereitet ist. Das hat man vielleicht gemerkt, weil er zwischendurch immer so Zahlen nennt und so. Das hat er nicht auswendig, sondern er hat hier Karteikarten vorliegen. Ah. Wir müssen das in Zukunft alles fotografisch festhalten hier. Also richtig
bitte
gut.
Nicht.
Und da liegen noch so viele Karteikarten. Da hast du doch bestimmt noch zig Themen, die wir ansprechen können.
Ja, ich glaube, das meiste haben wir sogar schon durch. Wir sind, glaube ich, denke ich, schon
das ist
mit
gut,
dem, was ich mir notiert habe, durch und denk. Wir haben auch schon von der Länge, sind wir jetzt auch langsam.
Wir wollen ja eine Stunde machen und nicht mehr. Und gut, also nur zur Information, ich bereite mich natürlich auch vor, ich habe hier so eine Mindmap, aber das mit den Zetteln ist natürlich beeindruckender. Also ich habe eine Mindmap mit meinem Smartphone, da muss ich immer durchschieben, das ist manchmal schwierig.
Die Karten muss ich auch schieben.
Ja gut, aber ich habe hier auch alles drin. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, bitte, bitte.
Und vielleicht machen wir bei Gelegenheit nochmal was anderes. Also,
ja, sehr gerne. Ja.
Andy hat auch noch ein paar andere Interessen, die gut passen. Deshalb ist er ja auch bei der Piratenpartei.
Genau.
Ja, vielen Dank und
bitte, bitte.
Bis demnächst.
Ja, bis
also,
demnächst.
Tschüss.
Tschüss.